Viele Christen spüren, dass sie trotz Bibelwissen, kirchlicher Prägung und ehrlichem Bemühen innerlich im Dunkeln tappen. Man kann an Gott glauben, sich in Theologie auskennen und doch im Alltag von Unsicherheit, religiösem Druck oder innerer Leere beherrscht sein. Die Botschaft des Kolosserbriefes stellt dem eine andere Wirklichkeit gegenüber. Gott hat uns aus der Macht der Finsternis herausgerissen und in ein Reich versetzt, in dessen Mittelpunkt eine Person steht, Christus, der Vorranghabende und Allumfassende, in dem sich Gottes ganze Fülle zeigt und durch den Gott alles neu macht. Befreiung aus der Autorität der Finsternis in das Reich des Sohnes. Wenn das Neue Testament von der Autorität der Finsternis spricht, meint es mehr als offensichtliche Gottlosigkeit. Finsternis ist jeder Bereich, in dem Christus als lebendige Person praktisch an den Rand gedrängt wird, auch dann, wenn religiöse Formen, korrekte Lehren und geistliche Begriffe reichlich vorhanden sind. Die jüdischen Führer zur Zeit Jesu kannten die Schriften auswendig und meinten gerade darin, das ewige Leben zu haben, und doch musste der Herr sagen, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ewiges Leben in ihnen zu haben, und gerade jene sind es, die über mich Zeugnis ablegen. Wo das Zeugnis auf die Schrift als System zurückgebogen wird und nicht zu Christus führt, verdichtet sich eine fromme Finsternis. Der Mensch bleibt unter einer Herrschaft, die ihn von dem lebendigen Herrn trennt, obwohl er sich auf göttliche Worte beruft. Durch das Leuchten dieses Lichts und das Reden des Herrn wurde Saul von Tarsus aus der Gewalt der Finsternis befreit und in einen anderen Bereich versetzt, einen Bereich des Lichts, nämlich das Reich des Sohnes der Liebe Gottes. Nach dem Neuen Testament ist der Sohn Gottes der Ausdruck des göttlichen Lebens und seine Verkörperung. Das bedeutet, dass das Reich des Sohnes ein Bereich des Lebens ist. Dass das Reich, in das wir versetzt worden sind, das Reich des Sohnes der Liebe Gottes ist, macht deutlich, dass dieser Bereich des Lebens in Liebe ist und nicht in Furcht. Als Christus Saulus von Tarsus begegnete, brach mitten am Tag ein Licht durch, das heller war als die Sonne und ihn zu Boden warf. Dieses Leuchten war nicht nur ein äußeres Ereignis, sondern der Beginn einer inneren Versetzung, weg aus dem Machtbereich, in dem blinde religiöse Eifer und eigener Eifer für Gott herrschten, hinein in das Reich des Sohnes der Liebe Gottes, in einen Raum, in dem Leben, Licht und Liebe regieren. Der Herr stellte sich ihm nicht als Idee, sondern als Person entgegen, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. So macht das Evangelium deutlich, Befreiung aus der Finsternis ist nicht zuerst eine Veränderung der Umgebung, sondern ein Herrschaftswechsel, in dem Christus selbst in unserem Inneren das Sagen bekommt. Dieses Reich des Sohnes ist kein äußerliches religiöses System mit neuen Regeln, sondern der Bereich, in dem das Leben des Sohnes wirkt und leitet. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird auf keinen Fall in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Licht und Leben gehören untrennbar zusammen. Wo der Sohn Raum gewinnt, in unseren Gedanken, in unseren Entscheidungen, in unseren Beziehungen, klärt sich unser Inneres, und die Ketten unsichtbarer Bindungen verlieren ihre Kraft. Wo er jedoch beiseite geschoben wird, kann selbst das Gute, Religiöse, Moralische wieder zum Werkzeug der Finsternis werden. Tradition, Philosophie, Leistungsdenken und sogar eine glänzende eigene Frömmigkeit werden dann zu Ersatzlichtern, die blenden, aber nicht heilen. Gott befreit, indem er uns in Christus in eine neue Stellung bringt und uns zugleich in ein neues Licht stellt. Diese Versetzung ist ein vollendeter Akt und doch zugleich ein Weg, in den wir hineinwachsen. Je mehr wir Christus im Alltag konkret als unser Licht und unser Leben ehren, desto weniger wirken die alten Autoritäten. Dann beginnt sein Licht, in Ehe, Familie, Gemeinde und Beruf die Rolle zu übernehmen, die früher eigene Pläne, Ängste oder fremde Erwartungen innehatten. Es ist eine stille, aber tiefgreifende Umordnung, aus einem Leben, das von Druck und Dunkel bestimmt ist, in ein Leben, das von einem königlichen Licht getragen wird. In diesem Licht zu leben, heißt, immer wieder neu zu entdecken, dass wir nicht aus Furcht, sondern in der Atmosphäre der Liebe des Vaters unterwegs sind. Dort lernt das Herz, aufzuatmen, und findet den Mut, die eigenen Schatten nicht länger zu verstecken, sondern vom Licht des Sohnes durchdringen zu lassen. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ewiges Leben in ihnen zu haben, und gerade jene sind es, die über mich Zeugnis ablegen. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Wer im Licht des Sohnes steht, bleibt nicht von jedem religiösen oder gesellschaftlichen Druck unberührt, aber die Autorität über sein Inneres hat gewechselt. Christus regiert dort, wo vorher Unsicherheit, Menschenfurcht oder das eigene Ich den Ton angaben. Dieser Herrschaftswechsel bleibt für andere oft verborgen und ist doch von großer Tragweite. Er macht aus einem Getriebenen einen Geführten, aus einem, der ständig gegen die Dunkelheit ankämpft, einen, der vom Licht des Lebens getragen wird. In dieser neuen Realität wird es möglich, inmitten von Spannungen versöhnt zu leben, Schritte der Wahrheit zu gehen, ohne zu verbittern, und auch in schmerzlichen Prozessen den Sohn der Liebe als Halt zu erfahren. Befreiung aus der Finsternis ist deshalb nicht das Ende aller Kämpfe, sondern der Beginn eines Weges, auf dem wir Schritt für Schritt lernen, uns der stillen, aber starken Herrschaft des Lichts anzuvertrauen. Christus, der Vorranghabende in Schöpfung und Neuschöpfung. Der Kolosserbrief spannt einen weiten Bogen über die Heilsgeschichte und richtet den Blick auf die Vorrangstellung Christi. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Damit sagt die Schrift nicht, Christus sei ein geschaffenes Wesen, sondern dass er als der ewige Sohn in der Schöpfungsordnung den ersten Platz einnimmt, in ihm, durch ihn und auf ihn hin sind alle Dinge geschaffen. In 1. Mose tritt er noch verborgen als schöpferisches Wort auf, im Neuen Testament wird sichtbar, wer dieses Wort ist, und das Wort wurde Fleisch und stiftshüttete unter uns, voller Gnade und Wirklichkeit. Der, durch den die Welt geworden ist, betritt als Mensch die Welt, die durch ihn existiert. So umschließt sein Vorrang sowohl den Ursprung als auch den Verlauf der Geschichte. Er ist der Erste sowohl in der Schöpfung als auch in der Auferstehung. Das heißt, er ist der Erste in der alten Schöpfung, dem Universum, und in der neuen Schöpfung, der Gemeinde. Das Universum ist die Umgebung, in der die Gemeinde als der Leib Christi existiert, um Christus in Fülle auszudrücken. Christus ist nicht nur der Erste in der Gemeinde, dem Leib, sondern auch der Erste in der Umgebung, dem Universum. Das bedeutet, dass er in allem der Erste ist. Doch der Geist Gottes lässt es nicht bei der ersten Schöpfung bewenden. Christus ist nicht nur der Erstgeborene aller Schöpfung, sondern auch der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er selbst in allen Dingen den ersten Platz einnehme. Am Kreuz geht er in die Tiefe der gefallenen Welt hinein, trägt ihre Schuld und ihr Gericht, und in der Auferstehung bricht eine neue Schöpfung an. Der Herr selbst deutet sein Sterben mit dem Bild vom Weizenkorn, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. In der Auferstehung wird der eine Sohn zur Quelle eines neuen Menschengeschlechts, der Gemeinde als seinem Leib. So hat er den Vorrang sowohl im alten Bereich der Schöpfung, der das Umfeld bildet, als auch im neuen Bereich der Gemeinde, die als Leib Christi seine Fülle ausdrückt. Für das Glaubensleben ist dieser Vorrang keine abstrakte Lehre, sondern die entscheidende Ordnung unseres Inneren. Gott hat es gefallen, die ganze Fülle in Christus wohnen zu lassen, damit in ihm alles bereitsteht, was der Mensch für Leben und Gottesgemeinschaft braucht. Johannes fasst es so, niemand hat Gott je gesehen, der einzige geborene Sohn, der in der Brust des Vaters ist, er hat ihn kundgetan. Wenn Gott sich kundtut, tut er es in dieser Person, nicht in Systemen, Methoden oder besonderen Strömungen. Immer wenn etwas anderes, sei es eine geistliche Erfahrung, ein theologischer Akzent, eine Gruppe, eine Tradition oder sogar die eigene Tugendhaftigkeit, im praktischen Erleben den ersten Platz einnimmt, gerät die innere Ordnung ins Wanken. Dann kreist das Herz um Gaben oder Formen, während der Geber in den Hintergrund tritt. Der Vorrang Christi möchte sich im Unscheinbaren des Alltags zeigen, darin, wessen Stimme am Ende den Ausschlag gibt, wenn sich Meinungen, Gefühle und Erwartungen widersprechen, darin, worauf sich die Hoffnung stützt, wenn sich Pläne zerschlagen, darin, wer in der Gemeinde tatsächlich Orientierung gibt, die stärkste Persönlichkeit oder der gegenwärtige Christus. Wo er als der Erste geehrt wird, ordnen sich auch die Gaben und Unterschiede im Leib, wo er in die zweite Reihe rückt, beginnen Menschen um Plätze und Anerkennung zu ringen. Der Blick auf den Vorrang Christi ist deshalb keine Einschränkung, sondern Befreiung, er löst das Herz von der Überforderung, selbst Mittelpunkt sein zu müssen, und schärft die Freude daran, sich in eine größere Bewegung einzureihen, in das stille, aber mächtige Werk dessen, der in Schöpfung und Neuschöpfung den ersten Platz innehat und ihn nicht mehr abgeben wird. Der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er selbst in allen Dingen den ersten Platz einnehme. Christus als den Vorranghabenden zu erkennen, bedeutet, einen inneren Kompass zu gewinnen. Wer ihn nicht nur bekennt, sondern ihm in den konkreten Fragen des Lebens den ersten Platz lässt, erfährt, wie sich vieles entkrampft, Entscheidungen müssen nicht mehr allein aus eigener Klugheit getroffen werden, geistliche Dienste müssen nicht mehr aus Selbstdarstellung gespeist werden, und auch das Ringen um Anerkennung in der Gemeinde verliert an Zugkraft. In dem Maß, in dem Christus im persönlichen Denken, in der Familie und in der gemeinsamen Ausrichtung der Gemeinde den Vorrang erhält, wächst eine stille, stabile Gewissheit. Die Geschichte liegt nicht in unseren Händen, sondern in den Händen dessen, der Anfang und Erstgeborener ist. Diese Gewissheit gibt Raum für Demut, Gelassenheit und frische Hingabe, nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus der Freude, unter der guten Herrschaft des Ersten zu leben. Christus, der Allumfassende im Zentrum von Bibel und Alltag. Wer die Bibel von 1. Mose bis zur Offenbarung liest, entdeckt, dass sich die vielfältigen Themen wie Strahlen um ein Zentrum ordnen, um Christus, den allumfassenden Sohn. In ihm laufen Gottes Gedanken zusammen, und von ihm her gewinnen die Bilder und Geschichten der Schrift ihre Tiefe. Der Herr selbst sagt über die heiligen Schriften, gerade jene sind es, die über mich Zeugnis ablegen. Damit verweist er auf eine innere Mitte, die unter der Vielfalt der Texte liegt. Die Schöpfungsberichte, die Geschichte Israels, das Gesetz, die Opfer, der Tempel, die Weisheitsliteratur und die Propheten, all das trägt Spuren dessen, was er einmal als Mensch gewordenes Wort offenbaren wird. Er ist auch der Allumfassende. Christus ist die Wirklichkeit aller positiven Dinge im Universum. Wenn wir die Bibel und Gottes Ökonomie kennen, erkennen wir, dass Christus die Himmel, die Erde, die Sonne, das Leben, das Licht, der Stern, die Bäume, die Blumen, das Wasser, die Luft und die Nahrung ist. Das Materielle sind Bilder dessen, was er für uns ist. Im Neuen Testament wird diese Mitte sichtbar. In den Evangelien tritt Christus in unsere Geschichte ein, zieht in seiner Menschwerdung die alte Schöpfung an, offenbart in seinem Leben den unsichtbaren Gott und beendet am Kreuz nicht nur viele einzelne Verfehlungen, sondern die alte Ordnung, in der der Mensch von Gott getrennt lebt. In der Auferstehung bringt er die Gemeinde als neue Schöpfung hervor, und in der Apostelgeschichte sehen wir, wie er als erhöhter Herr das Haupt über alles für die Gemeinde ist und als Geist gegenwärtig wirkt. Die Briefe entfalten, was das bedeutet, wo es nicht geben kann Grieche und Jude, sondern Christus ist alles und in allen. Er ist unsere Gerechtigkeit, unser Leben, unsere Heiligung, unsere Erlösung, unsere Lebensversorgung. In der Offenbarung schließlich wird er als Lamm, König und Mittelpunkt des neuen Jerusalem gezeigt, als leuchtende Sonne, als Tempelzentrum, als Quelle des Wassers des Lebens. So wird deutlich, Christus ist der Allumfassende, in dem Gottes ganzer Ratschluss Gestalt gewinnt. Wenn es heißt, dass Christus die Wirklichkeit aller positiven Dinge ist, die Gott geschaffen hat, dann werden damit nicht Schöpfung und Schöpfer vermischt. Vielmehr werden die Dinge der Schöpfung als Gleichnisse gelesen, die auf eine tiefere Wirklichkeit hinweisen. Licht, Brot, Wasser, Wein, Hirte, Tür, Weg, Tempel, Opfer, all diese Motive kulminieren in ihm. Er sagt, wer den Sohn hat, hat das Leben. Das Leben, nach dem der Mensch sucht, ist nicht zuerst eine innere Qualität, sondern eine Beziehung zu dieser Person. In ihr wird die sichtbare Welt zum Spiegel dessen, was er uns sein will, die Sonne, die aufgeht und unsere Dunkelheit vertreibt, das Brot, das nährt, das Wasser, das erfrischt, die Luft, die umgibt und trägt. Dadurch verändert sich auch der Umgang mit Bibel, Gemeinde und Alltag. Die Schrift wird nicht mehr bloßes Informationsreservoir, sondern Wegweiser zu einem Gegenüber. Das Studium der Texte zielt darauf, die Stimme Christi darin zu hören. Gemeinde wird nicht als Verein mit Programmen verstanden, sondern als Raum, in dem der allumfassende Christus seine Gegenwart teilt und sich in vielen Gliedern ausdrückt. Der Alltag verliert seine Trennung in geistlich und weltlich, weil der Herr gerade dort erfahren werden will, wo gearbeitet, gestritten, gelitten und gefeiert wird. Wenn er unsere Weisheit in schwierigen Gesprächen, unsere Geduld im Konflikt, unsere Liebe in der Erziehung und unsere Hoffnung in Krisen wird, dann gewinnt der allumfassende Christus Gestalt in einem normalen menschlichen Leben. So wächst im Verborgenen eine stille Gewissheit, die Welt ist nicht leer und zufällig, sondern von einem Zentrum her getragen, das uns persönlich kennt und in jedes Detail unseres Weges hineinreichen will. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, ewiges Leben in ihnen zu haben, und gerade jene sind es, die über mich Zeugnis ablegen. Wo es nicht geben kann Grieche und Jude, Beschneidung und Unbeschnittenheit, Barbar, Skyth, Sklave, Freier, sondern Christus ist alles und in allen. Christus als den Allumfassenden zu sehen, nimmt dem Leben die Zersplitterung. Wer ihn als Mitte von Schrift, Gemeinde und Alltag erkennt, erlebt, dass die einzelnen Bereiche sich nicht länger bekämpfen oder auseinanderdriften müssen. Arbeit und Gebet, Familie und Dienst, Freude und Leid stehen dann nicht nebeneinander wie Fremde, sondern werden von derselben Gegenwart her durchdrungen. Der Blick auf den allumfassenden Christus ermutigt, das eigene Leben nicht über seine sichtbaren Erfolge oder Misserfolge zu definieren, sondern über die Beziehung zu ihm, der alles umspannt und doch jeden Schritt mitgeht. In dieser Beziehung wächst eine Gelassenheit, die auch in Dunkelheiten sagen kann, das Zentrum bleibt bestehen, auch wenn vieles in Bewegung ist, und dieses Zentrum trägt einen Namen. Herr Jesus Christus, du bist das Licht, das heller leuchtet als jede Finsternis, und das Leben, in dem du uns aus der Macht der Dunkelheit in das Reich deiner Liebe versetzt hast. Danke, dass die ganze Fülle Gottes in dir wohnt und dass du in deiner Allumfassendheit alles bist, was wir für unser persönliches Leben, für unsere Beziehungen und für deine Gemeinde brauchen. Wo unser Herz noch von anderem gefangen ist, wo religiöse Formen, menschliche Gedanken oder alte Gewohnheiten deinen Platz eingenommen haben, dort komm du in deiner Sanftmut und löse uns, damit dein Licht diese Bereiche erfüllt und deine Liebe unser Inneres durchdringt. Lass uns dich als den Vorranghabenden ehren, im Verborgenen und im Sichtbaren, so dass unser Alltag ein Raum wird, in dem deine Fülle zur Geltung kommt und andere durch uns einen Blick auf dich als den Mittelpunkt von Gottes ganzem Plan erhaschen. Stärke alle, die sich müde, verwirrt oder beschwert fühlen, durch deinen Geist mit neuer Hoffnung und ziehe ihre Blicke weg von der Finsternis hin zu dir, dem allumfassenden Herrn, der begonnen hat und auch vollenden wird. Amen.